Liebe Schwestern und Brüder, das muss doch dem Propheten Hesekiel sehr wichtig gewesen sein. Denn wir haben gerade Verse gelesen aus dem Kapitel 33 und der Predigttext im Hesekiel 18 klingt so ähnlich. Das Wort des Herrn kam zu mir. Was ist das für eine Redensart, die ihr bei euch im Lande Israels verwendet? Ihr sagt, die Väter haben saure Trauben gegessen, deshalb sind die Zähne den Söhnen jetzt stumpf geworden. Bei meinem Leben, spricht Gott der Herr, niemand in Israel soll diese Redensart noch verwenden. Denn jedes Leben gehört mir, das Leben der Väter genauso wie das Leben der Söhne. Wer von den beiden eine Sünde begeht, der muss sterben. Weiter sagte Gott, was geschieht jedoch, wenn sich der Übeltäter von seinen Sünden abwendet? Wenn er meine Ordnungen achtet und nach Recht und Gerechtigkeit lebt, dann wird er gewiss am Leben bleiben. Er muss nicht sterben. Keines der Untaten, die er begangen hat, wird mehr berücksichtigt. Wegen seiner gerechten Taten wird er am Leben bleiben. Denn ich habe gewiss keine Freude daran, wenn ein Übeltäter sterben muss. Ich freue mich aber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Was aber geschieht, wenn ein Gerechter seine Gerechtigkeit aufgibt und Unrecht tut? Wenn er die ganzen Schandtaten begeht, die auch der Übeltäter verübt hat, sollte er dann am Leben bleiben? Von seinen gerechten Taten wird dann keine mehr berücksichtigt. Wegen seiner Vergehen und seiner Sünden wird er sterben. Darum werde ich jeden von euch nach seinem Verhalten beurteilen. Ihr Israeliten, kehrt um und wendet euch ab von euren üblen Taten. Dann wird es für euch nicht länger einen Anlass zur Schuld geben. Trennt euch von all euren Freveltaten. Verschafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Ich freue mich nicht über den Tod von jemandem, der sterben muss, aber ich freue mich darüber, wenn er umkehrt und am Leben bleibt. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ein Sprichwort geht um in Israel. So beginnt der Prophet Hesekiel oder hebräisch Ezechiel, falls uns mal der Name über den Weg läuft. Das Sprichwort heißt, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Wie bequem das doch ist. Solche Sprichwörter, die zurückverweisen auf andere Menschen, kennen wir ja auch. Wir sagen Ausreden dazu. Ich war das nicht, das war der andere. Oder guck mal, ganz der Vater, ganz die Mutter. Oder werd bloß nicht wie dein Vater. Wie schnell wird da jemand in eine Schublade gesteckt und fühlt sich unter Umständen zeitlebens völlig falsch beurteilt oder eben auch verurteilt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass keiner weiß, welche Ahnengalerie an Erbgut in einem drinsteckt, was man von Oma und Opa, Onkel oder Tante fürs Leben mitgekriegt hat. Jedes Elternhaus prägt ja seine Kinder. Positiv und negativ. Diese Urbestimmung bringt einfach jeder mit und sie wirkt erstaunlich tief und lange nach. Auch wenn wir über den persönlichen Bereich hinausblicken auf die Geschichte der Völker, dann sehen wir, wie viele Folgelasten da von früheren machtgierigen und kriegslüsternen Herrschern noch heute getragen werden müssen. Und was werden erst unsere Urenkel zu tragen haben? Da stelle ich mir vor, es ist wie bei einer riesigen alten Steinbrücke, einem sogenannten Viadukt. Irgendwann vor Hunderten von Jahren haben unsere Väter damit begonnen, die mächtigen Quader auf die Pfeilerfundamente zu setzen, Stein auf Stein, bis zur notwendigen Gesamthöhe. Und dann kommt der wunderbare Bogen dazwischen, der es uns heute noch ermöglicht, von einer Seite des Tals auf die andere zu gelangen. So bekommen auch wir immer noch Anteil am Werk der Väter. Wir gehören dazu, wir dürfen das nutzen. Ich finde das ein sehr geeignetes, passendes Bild für mich und mein Leben. Ich bin auch so eingepasst in den riesigen Bogen der Menschheitsgeschichte. Vor mir die Väter, die Großmütter, nach mir die Kinder, die Enkel, die Urenkel und irgendwo mittendrin habe ich meinen Platz und habe Anteil an den negativen, aber auch an den positiven Kräften derer vor mir. Und auch die nach mir kommen, können sich dem gar nicht entziehen. Es scheint also schon was Wahres dran zu sein, dass noch die Kinder ausbaden müssen, was die Väter und Mütter ihnen eingebrockt haben. Aber Gott sagt, ist gegen dieses Sprichwort, ist gegen diese Analogie. Und er lässt durch Hesekiel sagen, so wahr ich lebe, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Ja, Gott erteilt regelrecht Redeverbot, Ausredeverbot. Denn diese Verzahnung von Schuld und Schicksal gibt es leider und verbreitet immer wieder eine negative Wirkung. Wir sagen ja auch gern, die Suppe, die uns die Väter eingebrockt haben, müssen wir Spätgeborenen auslöffeln. Aber das ist im Grunde genommen ja furchtbar. Und wir merken, wie der Satz zur riesengroßen Ausrede werden kann für die, die mehr oder weniger das geschickt ausnutzen, die immer die anderen beschuldigen, sich selbst aber so gut wie nie, und wir staunen, unser ganzer Politikbetrieb, wenn wir Nachrichten hören tagtäglich, ist ja der reinste Schuldverschiebebahnhof. Im früheren Volk Israel war das nicht anders. So um 700 Jahre vor der Stunde Null ist Israel politisch völlig ins Trudeln gekommen. Das unbedeutende und schwache jüdische Volk hat sich immer wieder in die Machenschaften der Großmächte eingemischt, hat sich auf die falsche Seite geschlagen und Gott dabei außen vor gelassen. Was haben die Propheten jener Zeit davor gewarnt und fast unisono gerufen, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Doch nun sitzen teilweise ihre Kinder und Enkel noch an Wasserflüssen Babylons und machen Gott Vorwürfe, sind verbittert. Sie hadern mit Gott und der Welt. Die Strafe ist ihnen zu hart, vor allem zu ungerecht. Wieso sollen wir büßen für die falschen Entscheidungen und Unterlassungen der Mütter- und Vätergeneration? Die haben uns doch die ganze Suppe eingebrockt mit ihrer Taktiererei, sagen sie. Aber Hesekiel muss ihnen mitteilen, Gott ist dagegen, so zu reden. Nicht, weil er gerne gegen was ist. Es hat natürlich Gründe. Und das ist, wenn Gott das so sagt, mehr als ein Redeverbot. Gott legt ja regelrecht einen Eid ab. Wie eine Schwurformel klingt es, so wahr ich lebe, spricht der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Das heißt, dieser Satz kommt ganz und gar aus dem Herzen Gottes. und soll heißen, komm mir nur ja nicht mit deinen Eltern, die an allem schuld sein sollen. Sieh dich selbst an. Du trägst die Verantwortung selbst. Nimm es selbst in die Hand, dein Leben, und mach was draus. Der Maler Paul Klee, der Anfang des 20. Jahrhunderts am Bauhaus in Weimar lehrte und der gern mit geometrischen Formen und Farben experimentierte, malte 1937 dieses Bild, das wir sicherlich alle auf unserer Bank liegen haben, Revolution des Viadukts. Aha, vom Viadukt haben wir schon gesprochen. Der Titel des Bildes knüpft daran an, dass wir wie bei einer alten Steinbrücke eingebaut sind in das, was die Väter lange vor uns begonnen haben und was sie für richtig gehalten haben. Wir sind integriert in die Menschheitsgeschichte. Wir können gar nicht anders, als die Geschichte fortzusetzen, die uns vorbestimmt ist, so wie ein Stein in einem Viadukt. Und wir wissen, wir stellen fest, das ist ja auch genau das, was in Deutschland ab 1933 propagiert wurde. Und was heute von vielen Rechten wieder gewünscht wird. Nichts zählte damals so sehr wie die germanischen Wurzeln. Per Stammbaum musste jeder nachweisen, dass er fest eingefügt ist in diesen deutschnationalen Brückenbau. Und wehe, es tanzte jemand aus der Reihe. Der müsste geradezu ein Verrückter sein, ein Entarteter, wie man damals sagte. Paul Klee war so einer, der damals aus der Reihe tanzte und mutig das Unmögliche malte. Einen Viadukt, der sich auflöst. Jedes Element gewinnt auf einmal leicht und tänzerisch seine eigene Bedeutung, wagt eine Selbstständigkeit, die unerhört und unerlaubt ist, geradezu subversiv ist. In vielen Einzelstücken wackelt der Viadukt auf den Betrachter zu, statt im zackigen Gleichschritt zu marschieren. Jedes Teil ist jetzt eine Brücke für sich, unterschiedlich in Farbe, Form und Größe, auf eigenen Beinen unterwegs durch die Lebenszeit. Wir verstehen natürlich, was hier vor sich geht. Hier wird der Künstler zum Propheten, zum mutigen Propheten, der aller Welt verkündet, dass es ja so falsch sein kann, sein Leben immer so zu leben, wie es von irgendwelchen Vätern und Müttern, die gar keine sind, fix und fertig vorgegeben wird. Von Vater Staat, Vater Sachzwang, Mutter Marketing oder Mutter Modernität. Dass es so falsch sein kann und gefährlich dazu, wenn du immer nur guckst, was die anderen machen. Und wie du dich ihnen angleichen kannst, ja angeblich sogar angleichen musst. Doch niemand kann die Verantwortung für sein Leben einfach wegdelegieren, sondern jede und jeder steht persönlich für sich ein und vor Gott. Denn jeder Mensch ist unmittelbar zu Gott. Na gut. Aber ist das nicht sattsam bekannt? Müssen wir da heute Morgen drüber reden? Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir auch noch viel deutlicher darüber reden, um zu begreifen, wie das gemeint ist. Eine junge Frau erzählt aus ihrem Leben und gibt uns ein Beispiel für das, was der Prophet Hesekiel und der Maler Paul Klee sagen will. Wissen Sie, zu Anfang hat das keiner gemerkt, so erzählt sie. So mit 13, 14, da fing das an. Ich fand mich zu dick. Und in der Schule ging es den anderen genauso. Die Oberschenkel, der Po, ein bisschen Babyspeck am Bauch, immer dasselbe Thema. Unter uns ging die Angst um, zu dick zu sein. Meine ersten Diäten fand meine Mutter ganz in Ordnung. Sie hat sie sogar selbst mitgemacht. Aber ich kam da nicht wieder raus, sagt sie. Irgendwann war mir alles Essen widerlich. Bloß nicht zunehmen, bloß nichts aufnehmen müssen. Bei uns zu Hause gab es nur noch dieses eine Thema, Essen oder nicht essen, bis es zu spät war. Meine Eltern versuchten zwar auf alle mögliche Weise mir zu helfen, mit Liebe, Verständnis, mit Druck, mit Gesprächen, Therapien. Es hat alles nichts gebracht. Am Ende wog ich noch 34 Kilo. Das war die Untergrenze. Zwangsernährung im Krankenhaus war die Folge. Und das ging einige Male so. Dass ich noch lebe, habe ich einem Arzt zu verdanken. Der saß beim letzten Mal an meinem Bett und sagte, du weißt, ich wünsche dir, dass du gesund wirst. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Denn ich glaube, du hast dich längst für den Tod entschieden. Und wenn jemand das tut, dann bin ich als Arzt machtlos. Ich kann dich nicht festhalten. Ich kann dir nur eins versprechen, wenn du dich doch noch für das Leben entscheidest, dann werde ich dich unterstützen. Dann werden wir einen Weg finden, gemeinsam. Aber jetzt bist erstmal du dran. Das war ganz schön hart für mich, eine 16-Jährige. Leben oder Tod? Diese Entscheidung und diese Verantwortung. Bisher waren immer andere für mich zuständig gewesen. Aber jetzt erkannte ich, dass ich selber wählen kann und mich selbst entscheiden muss, ob ich Ja sage oder Nein oder auch gar nichts tue. Das kann mir keiner abnehmen. Liebe Geschwister, das ist ein ziemlich krasses Beispiel. Aber es zeigt exemplarisch, dass viele Menschen einfach nur in der Masse mitschwimmen und glauben, mit allen in einer großen Übereinstimmung, ja im Gleichschritt zu sein, das sei das Allergrößte. So könne das Leben doch nur noch gelingen und immer besser werden. So viele können doch gar nicht irren. Bis sie merken, dieser Kollektivismus führt im Gegenteil zum Tod meiner selbst, zum Tod der zwischenmenschlichen Beziehungen, sogar zum Tod der menschlichen Gemeinschaft. Erleben wir das nicht gerade auch in der Politik? Immer dasselbe Spiel. Aber die Bibel hat doch recht. Sie lehrt zum Schutz des Menschen, jeder ist unmittelbar zu Gott, ohne Zwischenglieder. Auch wenn sonst menschliches Miteinander natürlich wichtig ist und betont wird. Vor Gott aber und vor dem Leben zählt weiter nichts als mein eigener Anteil an dem, was ist oder eben nicht ist. Also muss ich bei mir selbst beginnen und du bei dir selbst mit der Spurensuche nach sauren Trauben. Das heißt nach meinem Anteil und am Ende nach meiner Schuld. Denn siehe, so lässt Gott seinen Propheten sagen, jeder einzelne Mensch gehört mir. Die Väter gehören mir so gut wie deren Kinder. Jeder Einzelne, der sündigt, soll auch in seiner Sünde sterben. Aber dann, oh Wunder, heißt es weiter, wenn sich dieser eine aber bekehrt von all seinen Sünden, soll er auch am Leben bleiben. Ganz gleich, was er zuvor geglaubt und getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode dieses Gottlosen? Also nicht mal von den sauren Trauben, die du, Mensch, selbst gegessen hast, müssen deine Zähne stumpf werden. Weil jeder Mensch jederzeit die Möglichkeit hat, seine eigene unrühmliche Vergangenheit durch Umkehr auszulöschen, besser auslöschen zu lassen. Gott wartet nur darauf und hat schon alles vorbereitet. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so gesehen ist der Ausredenweg ein schlechter, weil ein ineffektiver Weg. Der Sünde entkommt man nicht durch ein Schlupfloch, nicht durch die Hintertür, nicht indem ich Sünde einebne und unsichtbar mache im Mainstream der Massen, indem ich sie anderen zuschiebe und mich auf sie verlasse. So viele können ja gar nicht irren. Der Sünde entkommt man nur, wenn man sich ihr stellt und sagt, ja, das war ich. Ja, so bin ich zumindest gewesen. Und sich hinstellt und das einzig Notwendige ruft, wie es der Zöllner im Gleichnis Jesu ruft, Gott sei mir Sünder gnädig. Denn Gott hat keinen Spaß am Dahinvegetieren seiner Menschen, an seelischen Verkrümmungen, an Einsamkeit, an Angst, vielmehr am Leben, hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Darum sieht er mich an, mich Einzelnen, mich und dich, mit seinem Heilandsblick. Er kommt mir entgegen, wer weiß wie oft schon, und möchte mich herausziehen aus der zwanghaften Abwehrreaktion, dass immer nur irgendwelche Väter oder sonstige Bestimmer meine Zähne haben stumpf werden lassen. Heute ist es wieder soweit. Jetzt fragt Jesus, was ich heute bin und was ich heute will. Ob ich sein Angebot erkennen und annehmen will, hier und jetzt oder eben nicht. Denn niemand lebt in der falschen Zeit oder wie wir sagen, im falschen Film. Keiner lebt zu früh oder zu spät, um nicht selbst von Gott in die Verantwortung genommen zu werden und umzukehren, Revolution zu machen, sich selbst und allen verlogenen Ausreden und Sprichwörtern gegenüber, die mich immer wieder zur Flucht vor mir selbst und vor Gott einladen. Darum die Botschaft heute, kehrt um und kehrt euch ab von diesen alten, verengenden Vorstellungen und Ausreden. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Ihr sollt nicht länger abwälzen und euch nicht selbst gerecht sprechen, vielmehr sollt ihr von euch werfen, auf Christus werfen, der meine und deine Schuld längst aufgefangen und getragen hat. Er hat dich versöhnt mit dem Vater im Himmel. Er hat dich versöhnt mit dem Leben. Du bist frei. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Amen.